Hallo, herzlich willkommen hier bei Himmel auf Erden. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin Ronja Larissa Wolf und ich habe schon letzte Woche über das Thema Depression gesprochen und möchte heute gerne noch einmal weiter darüber sprechen, wie wir damit umgehen können, am besten, wenn das Leben richtig wehtut. Entweder bei uns oder bei anderen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, mit Schmerz umzugehen, ganz besonders als Deutsche, weil wir mit Schmerz sehr wenig zu tun haben. Wir leben in einem Land, das so reich ist, in dem es so viele Drogen gibt und Einrichtungen für jede Person, die nicht mehr normal funktioniert. Wir haben Krankenhäuser, wir haben Altenheime, wir haben Psychiatrien und wir sehen das Leid, das auf dieser Welt existiert, kaum. Spätestens seitdem ich Sozialarbeiter bin, habe ich Leid gesehen, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Das Schlimmste, was ich so gehört habe, war, glaube ich, unter anderem das Buch, das mir mal jemand in die Hand gedrückt hat, Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen. Als ich die Geschichten, und ich habe inzwischen viele Geschichten über Afghanistan gelesen und von den Personen auch selber gehört. Und bei diesen Geschichten spätestens dachte ich, okay, das ist zu viel. Wie kann ein Gott so etwas zulassen? Und was um alles in der Welt soll man einem solchen Menschen sagen? Wie kann so etwas passieren? Ich habe gemerkt, dass wir Menschen am liebsten wegschauen, wenn wir Leid sehen. Weil wir nicht wissen, was wir machen können. Wir können oft gar nichts machen. Und weil wir diese unangenehmen Gefühle nicht fühlen wollen. Vor kurzem habe ich jemanden aus meiner Familie angerufen und nach ein bisschen Smalltalk meinte diese Person: Und, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, ja, wirklich? Alles gut, ja? Ja, alles gut, habe ich gesagt. Aber ich habe genau die Angst in der Stimme gehört, dass die andere Person Angst hat. Was ist, wenn Ronja jetzt sagt, es geht ihr nicht gut? Was mache ich dann? Was ist, wenn es ihr wirklich schlecht geht? Und meine Familie hat diese Phasen schon erlebt in meinem Leben, wo ich so viel Schmerz hatte, wo man nichts mehr reparieren konnte und wo sie nicht wussten, was sie damit machen sollten. Und es gibt eine ganze Menge, die wir falsch machen können und eine Menge Dinge, die wir richtig machen können. Und darüber möchte ich heute gerne sprechen und das nächste Woche auch noch einmal vertiefen. Ich habe den Spruch von Anne Voskamp gelesen, die einmal gesagt hat, und ich sage es jetzt erst auf Englisch: We have a God who sees hearts like we see faces and who hears pain like we hear voices. Auf Deutsch: Wir haben einen Gott, der sieht Herzen, so wie wir Gesichter sehen. Und der hört Schmerzen, so wie wir Stimmen hören. Wir gucken in die Gesichter der Menschen und wir hören, dass sie sagen, ja, es geht mir gut. Und wir glauben das und wir denken, das ist echt. Aber ich habe gelernt, dass eines der größten Geschenke, das wir Menschen machen können, ist, ihnen zu zeigen, dass sie uns vertrauen können, ihnen zuzuhören und nachzufragen und ihnen zu erlauben, die Wahrheit zu sagen. Ich hatte eine Kollegin, wo ich schon gleich im Vorstellungsgespräch gemerkt habe, oh, das wird schön, mit der zusammenzuarbeiten. Die war so richtig fröhlich, die hat ganz viel gelacht und gestrahlt, so auch echt mit den Augen und war immer gut gelaunt, bis ich irgendwann ein bisschen mehr nachgefragt habe. Auch über ihre Familie, bis ich ein bisschen ernster geworden bin, bis ich angefangen habe zuzuhören. Und da habe ich die richtige Geschichte erfahren. Und in Wirklichkeit war diese Frau fertig. Sie war am Ende. Ihr Mann hat mit Anfang 50 Demenz bekommen. Und das heißt, er konnte sich an ganz vieles schon nicht mehr erinnern. Er wusste nicht mehr, was der Unterschied zwischen einem Kühlschrank und einer Waschmaschine ist. Er wusste nicht, wie man Würstchen kocht. Er wusste nicht, dass er mit ihr verheiratet war und dass er zwei wunderschöne Töchter hatte, im Teenageralter. Er dachte, sie wäre die Managerin des Hauses und ja, sollte er jemals Kinder haben, dann hätte er auch gerne so zwei wie diese tollen Mädchen, die mit ihm im Haus wohnen. Das waren seine Töchter. Das wusste er nicht mehr. Das hat sehr weh getan. Dieser Mann war verzweifelt, weil er hat mitbekommen, dass er nicht mehr funktioniert und er wollte sterben, nur noch sterben. Und eines Morgens, als wir zusammen eine Teamsitzung hatten und über unser Projekt auf der Arbeit gesprochen haben, da habe ich sie hinterher direkt gefragt, Wie geht's dir? Wie läuft es im Moment mit deinem Mann? Und weißt du, was die Wahrheit war? An dem Abend vorher ist er mit einem Messer in der Hand auf die Straße gerannt und die ganze Nacht über nicht zurückgekommen. Und an dem Morgen saßen wir da, haben ganz normal unsere Arbeit gemacht. Ganz normal. Das denkst du nur von außen. Ich habe gelernt, in die Augen der Menschen zu schauen, ein bisschen tiefer zu schauen, auf die Nebensätze zu hören, Vertrauen zu gewinnen und ehrlich nachzufragen und mitzufühlen. Und das erste größte Geschenk, was du Menschen machen kannst, ist, ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte ehrlich zu erzählen und sie nicht allein zu lassen mit dem Schmerz. Das ist das, was ein Mensch braucht, der ganz viel Schmerz fühlt. Aber was machen wir, wenn da niemand in unserem Leben ist? Wir arbeiten und lenken uns ab, wir schauen Filme, wir nehmen vielleicht Drogen, Alkohol. Du kennst die Geschichten nicht im Hintergrund. Ich habe eine Freundin, die trinkt seit Jahren sehr viel Alkohol. Niemand weiß das, niemand sieht das. Nur ich, weil ich ihr Vertrauen habe, weil ich sie dafür nicht verurteile und weil ich sie nicht deswegen alleine lasse. Sie hat ihren Mann zu Hause geschlagen. Niemand weiß das, außer ich. Das sind die wahren Geschichten dahinter. Und was ich dir heute sagen möchte ist, das, was ich aus der Bibel gelernt habe, ist, dass für genau diese Menschen bei Gott ganz viel Platz ist. In der Bibel gibt es ganz viele Bücher, die nur den Schmerz von Menschen ausdrücken. Und Gott gibt denen viel Raum, viel Platz. Da sind die Klagelieder. Einfach nur ein ganzes Buch voller Lieder, die weinen und schreien zu Gott und sagen, wie soll das denn wieder gut werden? Gott, wo bist du? Gott, warum hilfst du nicht? Bitte komm, wir verzweifeln hier, es tut weh. Dann sind da die Psalmen, auch Gedichte und Lieder, die zum größten Teil David geschrieben hat. Psalmen, in denen alle Gefühle vorkommen. Da ist Neid, da ist Rache, da ist Verzweiflung, da ist Angst. Und David bringt alles vor Gott. Und er arbeitet sich dort durch und findet am Ende in Gottes Gegenwart wieder Frieden. Und da ist zum Beispiel auch das Buch Prediger von einem König Salomo, der sagt, ich hatte Häuser, ich hatte Frauen, ich hatte Geld, ich hatte alles, was ich wollte. Aber das Leben hat sich so sinnlos und so leer angefühlt. Und er sagt das einfach so. Und Gott lässt das in der Bibel einfach so stehen. Gott hält das aus. Er weiß, dass es so ist. Und ein Buch, das mir am meisten geholfen hat in der Zeit, wo es mir so schlecht ging, wo ich wusste, in diesen Schmerz kann mich kein Mensch begleiten und da ist vielleicht niemand, der mir zuhört, das war das Buch Hiob. Hiob verstehst du erst, wenn es in deinem Leben richtig wehtut. Und es gab Zeiten, da habe ich dieses Buch geatmet. Ich habe kein anderes Buch in der Bibel mehr gelesen, aber in diesem Buch habe ich mich verstanden gefühlt. Und Hiob, so erzählt die Geschichte, auf Arabisch heißt er Ayub, für alle, die ihn vielleicht aus dem Koran kennen. Hiob war ein guter Mann, der nichts falsch gemacht hat. So sagt Gott das auch. Aber eines Tages, so ist die Geschichte, kommt der Teufel zu Gott und fragt, ob er Hiob alles nehmen kann. Und Gott sagt ja. Und Hiob nimmt ihm seine ganze Familie, seine Kinder sterben, werden umgebracht, er verliert seinen Besitz, sein Haus, sein Geld, seinen Ruf und seine Gesundheit. Am Ende ist er krank und hat Schmerzen überall. Sein Herz tut weh, sein Leben ist kaputt, sein Körper tut weh, er ist krank, alles ist kaputt. Und dann kommen drei Freunde, drei kluge, intelligente, gläubige Freunde, sehen seinen Schmerz, setzen sich zu ihm und schweigen 7 Tage lang. Das ist der beste Teil im ganzen Buch. Sie fühlen seinen Schmerz mit ihm und sie wissen, dass es nichts zu sagen gibt, aber sie lassen ihn nicht alleine. In diesem Moment machen sie alles richtig. Und sie hören ihm zu. Aber was Hiob sagt, wird schnell richtig hässlich. Schon gleich im nächsten Kapitel fängt Hiob an, sein Leben zu verfluchen und er sagt, ich hasse mein Leben, ich will mein Leben nicht mehr haben. Mein Leben tut einfach nur noch weh. Und er geht zu Gott und protestiert und er sagt, Gott, warum machst du das? Warum hilfst du mir nicht? Warum lässt du das zu? Bist du gut? Bist du gerecht? Dann warum passiert das in meinem Leben? Und Hiob wird noch krasser. Hiob bezeichnet Gott als Feind. Und er sagt an einer Stelle sogar, Gott, du hast mich in die Kacke geworfen und du beschmeißt mich mit Dreck. Ich gucke mich um, aber du bist nicht da. Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Wo bist du eigentlich? Du hast dich mir gegenüber in einen Feind verwandelt. Und das können Hiobs Freunde nicht mehr aushalten. Und sie versuchen ihm zu sagen, sei still, hör auf so zu reden, so kannst du nicht mit Gott reden, du bist ein Mensch, was denkst du eigentlich? Sei höflich, sei dankbar, guck mal, wie viele Sachen du hast und vor allem, wahrscheinlich war es dein Fehler wegen dem, was hier passiert ist. Und als sie so mit Hiob reden, da sagt er ihnen, ihr macht alles nur noch schlimmer, mit euren klugen, intelligenten, frommen Antworten, wisst ihr das? Ich habe nichts falsch gemacht und es hilft mir gar nichts, wenn ihr so redet. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, die ich aus diesem Buch gelernt habe. Ich habe vor kurzem von einem Mädchen gehört, das vergewaltigt worden ist. Das war im Rahmen der Kirche. Und dann ist sie zu einem sehr gläubigen Mann gegangen, um Hilfe zu bitten. Und der hat ihr gesagt, weißt du, dein Rock war halt zu kurz und du hast dich ein bisschen zu stark geschminkt. Wenn wir den Menschen auch noch die Schuld dafür geben, dass sie leiden, machen wir alles nur noch schlimmer. Das hilft nicht. Jesus hat das nie gemacht. Er wusste, dass manche Menschen schuld sind an ihrem Leiden. Und das wissen wir auch. Aber dann hat er gesagt, ich vergebe dir, steh auf und tu's nicht mehr. Aber ich stehe auf deiner Seite. Und wenn du das Leben von Jesus siehst, dann wirst du merken, dass Jesus immer auf der Seite der Leidenden stand. Immer auf der Seite derer, die geweint haben und die Schmerz gefühlt haben. Immer. Gottes Herz schlägt für die, denen es am schlechtesten geht und denen ist er am nächsten. Er bleibt da und er hilft. Ein Name, den wir für Gott in der Bibel finden, heißt Immanuel, Gott mit uns. Und in diesem Zusammenhang steht auch ein Vers, wo Gott sagt, und euer Schmerz ist mein Schmerz. Und wenn ihr bedrängt werdet, dann fühle ich mich bedrängt. Und wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer euch wehtut, der tut mir weh. Das ist Gott. Er stellt sich auf die Seite derer, die leiden. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir Menschen sehen, denen es schlecht geht. Jesus sagte, weint mit den Weinenden. Mit ihnen zu weinen, ihnen keine Erklärung zu geben. Ich habe diesen Fehler auch schon 100-mal gemacht. Ich habe schon mal erzählt, dass ich in der Schule einen Klassenkamerad hatte, dessen Mutter gestorben ist. Und er hat mich auch gefragt, Ronja, warum lässt Gott das zu? Ich habe ihm viele kluge Antworten gegeben. Die richtige Antwort wäre gewesen, ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Und egal, was du fühlst, vor Gott darfst du alles fühlen. Ich weiß, es tut weh und es ist nicht fair und es ist nicht richtig. Und wenn wir meinen, wir müssten auf die Frage nach dem Warum eine Antwort geben, dann haben wir nicht verstanden, dass kalte, theoretische Antworten keinem Menschen helfen. Es ist ein Ausdruck von Schmerz und wir haben die Antwort nicht. Aber sogar Jesus am Kreuz hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn Jesus das schreit, dann ist er unser Vorbild, dass auch wir das rufen dürfen. Und mir hat jemand von euch gesagt, als ich gefragt habe, worüber ich sprechen soll zum Thema Depression, ich soll doch über das Buch der Psalmen sprechen. Das ist ein Buch in der Bibel, wo ganz viele Lieder und Gedichte drinstehen, die meisten von David. Und da bringt David alles, was er denkt und fühlt, vor Gott. Da ist Rache, da ist Hass, da ist Neid. All das, was wir empfinden, wenn es anderen Menschen besser geht als uns, die, die keine Schmerzen haben. Und wenn uns andere Menschen Böses tun, dann geht es uns richtig schlecht. Aber was ich in der Bibel lerne, ist, Gott erlaubt uns oder er wünscht sich sogar, dass wir einfach zu ihm kommen, ihm erzählen, was passiert ist und wie es uns geht. Jesus hat uns gelehrt zu beten, Vater unser. Und ein Kind kommt nicht zum Papa, um zu sagen, mach die Wunde weg, weil es hingefallen ist auf die Knie. Sondern es erzählt dem Papa, was passiert ist. Es kommt, um zu weinen und getröstet zu werden. Und dafür ist Gott da. Vielleicht ist es uns manchmal zu wenig. Aber in dieser Welt kann uns das mehr geben, als die Menschen uns oft geben können. Und es ist das Beste, was wir mit unserem Schmerz tun können. Wir neigen dazu, das zu verstecken. Wir wollen nicht zugeben, dass wir Angst haben, dass es richtig wehtut, dass wir das Leben vielleicht gar nicht mehr haben wollen manchmal. Aber wenn wir das vor Gott bringen, dann ist es genau an dem richtigen Ort. Und bei all den Geschichten in der Bibel, und auch jemand von euch hat mich gefragt, kannst du Beispiele geben, wo die Menschen wieder aus ihrer Depression rausgekommen sind? Ja. Hiob zum Beispiel. Ja. David zum Beispiel. Alle die Menschen, die in ihrem Schmerz nicht davongelaufen sind, von Gott weggelaufen sind, zu Drogen oder in den Atheismus oder in Arbeit oder in theoretische, theologische Erklärungen. Man kann an viele Orte fliehen vor dem Schmerz. Sondern die Menschen, die den Schmerz ehrlich gefühlt haben, mit allem Dreck, der dazugehört, und das vor Gott gebracht haben. Bei diesen Menschen wurde das Herz wieder geheilt. Und das Leben hat Gott wieder zum Guten gewendet. Das ist das Beste, was wir machen können. Und gerade auch im Kinderheim zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, oder auch im Flüchtlingsheim, egal wo, ich mit Menschen zu tun hatte, die viel Schmerz erlebt haben. Ich sag dir eins, wo Schlechtes reinkommt, kommt Schlechtes raus. Wo jemand Dreck in ein Leben kippt, und sei es der Teufel oder wer auch immer, da kommt Dreck raus. Und ich hatte Kinder, die haben gesagt, du Hurenkind. Und ich hatte einen Jugendlichen, der hat zu mir gesagt, Ronja, du machst mein Leben schlecht. Ich hatte Kinder, die haben ihre Betreuer im Schwimmbad angepinkelt. So viel Hässliches, was rauskommt, wenn so viel Hässliches in unserem Leben passiert. Aber wisst ihr, wenn ich als Betreuer diese Menschen weiter lieben kann, wenn ich das aushalten kann, wenn ich trotzdem gut zu diesen Kindern sein kann, wenn ich hinter die Fassade gucken kann und sehen kann, oh, da ist so viel Schmerz. Glaubst du nicht, dass Gott das auch aushalten kann, weiter lieben kann, dass du bei Gott alles sagen und rauslassen kannst, was du vielleicht vor Menschen nicht kannst? Ich wünsche dir das, dass du den Mut hast, deinen Schmerz und deine Gefühle, auch die hässlichen Gefühle, nicht zu verdrängen, nicht zu verstecken und nicht zu verleugnen, sondern sie wirklich bei Gott rauszulassen, durchzuarbeiten, ihm alles zu erzählen, alles vor ihn zu bringen, der Einzige, der helfen kann. Und dass du anderen Menschen bei dir die Möglichkeit gibst, indem du ihnen zeigst, es ist ein sicherer Ort, wo sie keine Verurteilung, keine theoretischen Antworten, sondern Mitgefühl finden. Jemand, der sagt, ja, ich weiß, es tut richtig weh. Hier darfst du weinen und ich bin da. Ich wünsche dir, dass du das anderen Menschen geben kannst, dass du hinter die Fassade guckst, dass du auf die Nebensätze hörst und tiefer nachfragst und Menschen in ihrem Leid nicht alleine lässt. Glaub mir, ein Großteil der Menschen, von denen du es nicht denkst, geht gerade durch die Hölle. Sie lachen, sie sagen, es geht ihnen gut, aber es ist nicht wahr. Und wenn du wie Jesus bist, dann bist du der Ort, wo sie ehrlich sein können, auch wenn es nicht schön ist. Vielleicht erzähle ich ganz zum Schluss noch eine Geschichte von einer jungen Frau, die auch geflüchtet ist, 2015 nach Deutschland gekommen ist und hier mit einem Mann zusammenlebt, der sie misshandelt, der sie schlägt, so viel, bis ihre Knochen gebrochen sind, der sie für Sex gebraucht und sonst für gar nichts, der sie nicht liebt, der ihr auch keine Liebe gibt. Nur sie liebt ihn und hängt an ihm. Und auch ihr Therapeut sagt, sie soll sich von ihm trennen. Und alle Leute sagen, sie soll gehen. Aber sie schafft es nicht. Ja, man könnte sagen, sie ist vielleicht selbst schuld an ihrem Leid. Man könnte auch irgendeine Erklärung dafür finden, warum es ihr so schlecht geht. Aber ich möchte dir was sagen. Und es beeindruckt mich. Diese Frau ist Muslimin. Sie kennt Jesus nicht besonders gut. Aber Jesus ist zu ihr in einem Traum gekommen. Schon zweimal. Beim ersten Mal hat er sie einfach nur in den Arm genommen. Und sie hat gesagt, sie hat noch nie so ein Gefühl von Frieden und von Sicherheit gespürt. Er ist wieder gegangen und sie hat gesagt, bitte geh nicht. Aber er hat ihr versprochen, ich komme wieder. Und als es ihr letztens wieder so schlecht ging, da hat sie erzählt, dass Jesus wieder im Traum gekommen ist. Er hat ihre Hand genommen. und gesagt, ich helfe dir. Ich wünsche uns, dass wir mehr werden wie Jesus, dass wir ihn finden, dass wir bei ihm genau diesen Frieden und diesen Trost erleben, was das Beste ist, wenn schon scheinbar nicht mal Gott das Leid der Welt verhindern kann. Und ich wünsche uns, dass wir anderen das geben können. Ein Ort, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Und irgendein Mensch, der sie nicht alleine lässt und sagt, egal warum das hier passiert ist, aber ich lasse dich nicht alleine und ich helfe dir. Fast alle Menschen um dich herum wünschen sich das. Und wenn du dir das wünschst, da ist ein Gott, der für dich da sein will. Er lässt dich nie alleine. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Du findest mich auf Instagram unter Ronja Larissa Wolf, auf Facebook unter Himmel auf Erden Blog, auch auf www.himmel-auf-erden.online findest du alle meine alten Podcasts. Du kannst meinen Podcast auch abonnieren auf Spotify oder Apple Podcast oder jeder anderen Podcast-App. Und wenn du denkst, dass dieses Thema vielleicht für einen Freund oder eine Freundin von dir wichtig sein könnte, dann schick ihm doch einfach den Link von diesem Podcast. Wie gesagt, ich freue mich, von dir zu hören. Dieser Podcast wurde wie immer produziert von Hope Media. Du bist geliebt. Gott ist da. Deine Ronja.